Erledigt von Annegret Kürth. Sie verließ das Museum durch den Hinterausgang. Ihre weißen Pumps hatte sie bereits gegen leichte Turnschuhe ausgetauscht, die Perücke abgenommen und das weiß taillierte Kleid unter zwei übereinander gezogenen Regencapes versteckt. Das Fahrrad zu nehmen war die einzige Möglichkeit. Sie durfte um keinen Preis ihren Parkplatz aufgeben. Schließlich sollte niemand merken, dass sie weg war. Perücke und Pumps verstaute sie in der Gepäcktasche. Der Oktoberabend war mild, und vor Aufregung fror sie nicht. Entschlossen trat sie fest in die Pedale. Der starke Gegenwind garantierte ihr zumindest einen schnellen Rückweg. Sie wusste, dass Frost am Samstag üblicherweise zu Hause war. Für dieses Wissen hatte sie ihn lange genug durch die bodentiefen Fenster des Einfamilienhauses beobachtet. Frost war ein Gewohnheitstier. Hochintelligent, dem Anschein nach alleinstehend und ohne Freunde. Als Felicitas das erste Gespräch mit ihm geführt hatte, hörte sich alles so einfach an. Sie erklärte ihm, zu welchem Themengebiet sie promovieren wolle, und er bestätigte ihr, dass Immunologie sein Spezialgebiet sei. Sie brauche sich überhaupt keine Sorgen zu machen, während sie weiterhin an der Uni arbeiten und nebenbei noch etwas rumjobben könne, würde er sich in aller Ruhe ihrer Doktorarbeit widmen. Mit Frosts Zusage war ein großer Druck von Felicitas genommen worden. Sie wusste, dass sie mit ihrer Promotion Aussicht auf eine Juniorprofessur an der Uni hatte. Ihr Doktorvater hatte ihr bereits entsprechende Andeutungen gemacht. Endlich würden ihre Eltern stolz auf sie sein. Das einzige Problem war, dass Frost nach Erhalt des besprochenen Honorars weitere Forderungen stellte. Die Provision im Falle einer Summa Cum Laude Auszeichnung hatte Felicitas schon mit eingerechnet, aber Frost war das nicht genug. Ein paar Wochen hatte er sich bedeckt gehalten, doch dann meldete er sich wieder und verlangte mehr. Wie er meinte, seien seine Untersuchungen mit unabsehbaren Mehrkosten verbunden gewesen, die er erst nach seiner Endabrechnung klar habe überschauen können. Als Erpresser hatte er eine äußerst gepflegte Ausdrucksweise und er war so freundlich am Telefon, dass es Felicitas erschaudern ließ. Die Aussicht, Frost bis ans Lebensende ausgeliefert zu sein, war keine erfreuliche Zukunftsoption. Sie musste seinem Dasein ein vorzeitiges Ende bescheren. Felicitas ging vorübergehend auf seine Forderungen ein, und während sie tagsüber ihren Studien an der Uni nachging, studierte sie am Abend die Gewohnheiten ihres Erpressers. Schnell stellte sich heraus, dass Frost seine Zeit in geregelter Gleichförmigkeit verbrachte. Das machte ihn berechenbar und erleichterte vieles. Abgesehen davon verfügte er, so wie es schien, über wenig bis keine Privatkontakte. Wenn Felicitas ihn durch die hell erleuchtete Fensterflucht des Wohnzimmers beobachtete, telefonierte er selten und hatte niemals Besuch. Immer saß er auf der schwarzen Ledercouch, las eine Zeitschrift, ein Buch oder hörte Musik. Und Felicitas ging davon aus, dass es diesen Samstag ebenso sein würde. Der Regen irritierte sie nicht. Da das Wetter bereits vor zwei Tagen umgeschlagen war, hatte sie ihr Make-up vorsichtshalber auf seine Nässetauglichkeit hin geprüft. Der knallrote Lippenstift, mit dem sie ganz leicht ihre geschwungenen Lippenkonturen zu einem vollen Kussmund überzeichnet hatte, war tatsächlich wasserfest. Ebenso wie ihre schwarze Wimperntusche und der Augenbrauenstift, mit dem sie sich einen Schönheitsfleck auf die Wange gemalt hatte. Allerdings war ihr Aussehen im Augenblick noch Nebensache. Wichtig war jetzt vielmehr, in ihren übereinandergestülpten Capes mit zugezogener Kapuze so unscheinbar wie möglich zu sein. Sie parkte ihr Rad in einer Nebenstraße, stieg in die mitgebrachten Schuhüberzieher, holte aus der Fahrradtasche eine Plastiktüte und eilte geduckt zu Frosts freistehendem Haus. Zum Glück war der Eingang durch eine Pappelblick geschützt, sodass sich Felicitas ungesehen ihre Latexhandschuhe überstreifen und das eingewickelte, scharf geschliffene Fleischermesser aus der Tüte herausholen konnte. Ihr Plan basierte auf dem Überraschungsmoment. Ein Zögern ihrerseits oder eine unvorhergesehene Reaktion von Frost konnte ihr gesamtes Vorhaben zunichte machen. Sie atmete dreimal tief ein und versuchte, die hämmernden Schläge ihres Herzens und die plötzlich auftauchenden Bedenken zu ignorieren. Es ging nun mal nicht anders. Es musste sein. Sie klingelte. Nach einigen Sekunden sah sie Licht unter der Tür hervorsickern. Die Haustür öffnete sich. Noch ehe der graumelierte Mitvierziger Zeit hatte, die Situation zu erfassen, sprang Felicitas vor. Ein gezielter Schnitt reichte. Frosts Augen weiteten sich erschrocken. Reflexartig hielt er seinen Hals, taumelte zurück. Fassungslos starrte er in Felicitas perfekt geschminktes Gesicht. Im Herzschlagrhythmus spritzte das Blut aus den durchtrennten Hauptschlagadern. Die Dielenwand fing seinen Körper auf, der zeitlupenhaft daran hinabglitt, bis seine Beine einknickten und er gänzlich in sich zusammensackte. Gebannt schaute Felicitas zu, wie der Erpresser sein Leben aushauchte. Es brauchte ein paar Sekunden, bis ihr klar wurde, dass sie vor dem Eingang ungünstig im Licht stand. Sie trat ins Haus, schloss die Tür und stieg über Frosts angewinkelte Beine, dabei bemüht, den Blutspritzern auf dem Teppichboden auszuweichen. Mitten in der Bewegung erstarrte sie. Knapp eine Armlänge vor ihr stand ein dunkelhaariger Mann, ungefähr in ihrem Alter, und glotzte sie an. Sie musste handeln. Mit einem unterdrückten Schrei stürzte sie sich auf ihn und stach zu, bis er leblos am Boden lag. Luftringend stand sie auf und blickte auf die beiden Toten herab. »Konzentrier dich«, befahl ihr eine innere Stimme. Entschlossen ging sie zu Frost und drückte ihm das Messer in die Hand. Das blutbespritzte Regencape zog sie aus und stopfte es in eine mitgebrachte Plastiktüte, die sie neben dem Eingang liegen ließ. Anschließend eilte sie suchend durch die Wohnung, fand in der Küche ein ähnliches Messer, drängte dessen Spitze in Frosts Blut und legte es in die Hand des jungen Mannes. Sie hatte keine Zeit, über ihre Abgebrühtheit nachzudenken, lief in Frosts Büro und kramte, während der Computer langsam hochfuhr, in Schrank und Schubläden nach Unterlagen zu ihrer Person. Zum Glück war Frost ein ordentlicher Mensch gewesen. Im alphabetisch geordneten Register fand sie ihre Doktorarbeit sofort. Untersuchungen von Ortega-Zellen und des Manose-Rezeptors aus immunologischer Sicht. Jetzt musste sie nur noch die dazugehörigen Angaben auf Frosts Computer ausfindig machen. Wie erwartet herrschte auch hier eine leicht überschaubare Systematik. Die gesuchten Daten waren schnell entdeckt. Bevor sie die Dateien löschte, entfernte sie deren Inhalt, sicherte sie erneut und veränderte im Anschluss den Namen. So dürfte nicht einmal der gewiefteste Computercrack auf irgendwelche verräterischen Informationen stoßen. Für einen Moment hielt sie inne. Hatte sie irgendetwas vergessen? Nein. Bisher war alles perfekt gelaufen. Sie schaltete den Computer aus, nahm die Papierunterlagen und kehrte zurück in die Diele. Vorsichtig stieg sie abermals über die beiden Körper. Das Licht ließ sie an, da ein Zweikampf im Dunkeln eher unglaubwürdig erschien. Sie steckte die Papierunterlagen in den Plastikbeutel zu dem blutigen Cape, verließ das Haus und eilte zu ihrem Rad. Angenehmerweise hatte es aufgehört zu regnen. Sie verstaute die Tüte in der Gepäcktasche und steckte die Handschuhe und Überzieher dazu. Auf dem Rückweg hielt Felicitas vor einem abgelegenen Papiercontainer. Sie holte den Brennspiritus aus der Fahrradtasche, verteilte den Inhalt im Container und warf die leere Flasche hinterher. Erschrocken unterdrückte sie einen Schrei. Fast hätte sie die Tasche dazu geworfen, ohne an Pumps und Perücke zu denken. Das war gerade noch gut gegangen. Schnell wechselte sie die Schuhe und packte die Perücke in das Brustfach ihres Capes. Dann erst stopfte sie die Gepäcktasche samt Inhalt in den Container und ließ die Turnschuhe folgen. Eine brennende Streichholzschachtel fiel hinterher. Zufrieden lauschte Felicitas noch einen Augenblick dem Geräusch der lodernden Flammen. Dann fuhr sie los. Sie hatte richtig vermutet, der Wind trieb sie federleicht voran und sie war sogar noch schneller zurück als angenommen. Hinter dem Museum schlüpfte sie aus dem Regencape und klemmte es unter den Fahrradsattel. Sie stülpte die blonde Perücke über ihr zusammengestecktes braunes Haar, öffnete die Hintertür und folgte dem schmalen Gang zu den Toiletten. Vor dem Spiegel rückte sie das Kunsthaar zurecht und kontrollierte ihr Gesicht. Das Make-up saß immer noch perfekt. Suchend starrte Felicitas in ihre mit Lidstrich betonten Augen. Äußerlich war ihr die Tat nicht anzusehen. Sie hob ihr Kleid und fingerte unter Strumpf und Slip ein paar weiße Ohrringe hervor, die sie sich ansteckte. Sie schob ihre üppigen Brüste in dem taillierten Neckholderkleid in die Höhe und zupfte korrigierend an dem weitfallenden Stoff unter der engen Taille. Draußen, auf dem Gang, wählte sie ganz selbstverständlich die rechte Abzweigung in die Küche und nahm eines der Tabletts mit Prosecco vom Tisch. Sie folgte einer Frau, die abgesehen von der Platte mit Canapés genauso aussah wie sie. Mit dezentem Hüftschwung brachte Felicitas ihr weißes Kleid zum Schwingen, ebenso wie ihre Kollegin. Zwei weitere, kurvenreiche Blondinen kamen ihnen entgegen. Felicitas zum Verwechseln ähnlich. A Tribute to Marilyn. Die Eröffnungsfeier im Filmmuseum war in vollem Gange. Marilyn Monroe auf riesigen Plakaten und gerahmten Originalfotos. Marilyn Monroe auf der Leinwand und diversen Bildschirmen. Marilyn Monroe als lebensgroße Wachsfigur und klein wie eine Barbiepuppe. Und last but not least, 15 Marilyn Monroe Lookalikes, welche die Gäste charmant bedienten. Felicitas hatte bereits des Öfteren für das verantwortliche Catering-Unternehmen gearbeitet, aber dieser Job schien ihr ein Wink des Schicksals zu sein. Lächelnd hielt sie einem gut gekleideten Herrn ein Tablett entgegen. Dankend tauschte dieser sein Glas gegen ein volles. Er schaute sie nicht einmal richtig an. Gab es ein perfekteres Alibi? Der restliche Abend verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse. Später ging Felicitas noch mit ein paar Kolleginnen etwas trinken und nahm deshalb sicherheitshalber ein Taxi nach Hause. Aber einschlafen konnte sie in dieser Nacht nicht. Alle Bemühungen abzuschalten waren vergeblich. Immer wieder holten sie die Bilder des schaurigen Gemetzels ein. Ein Gemetzel, das sie veranstaltet hatte. Im trügerischen Schutz des warmen, weichen Bettes graute Felicitas vor ihrer eigenen, unbegreiflichen Kaltblütigkeit. Hellwach starrte sie gegen die Zimmerdecke. Bisher hatte sie dem Schattenspiel der wehenden Gardinen im Mondlicht immer gerne zugesehen. Doch diesmal malte Frau Luna die unheimlichsten Figuren und Fratzen an die Wand. Felicitas ließ das Rollo herunter und tastete sich im Dunkeln zu ihrer Nachttischlampe. Im erleuchteten Zimmer fand sie endlich ein wenig Ruhe. Ein Albtraum ließ sie am frühen Morgen hochfahren. Sie brauchte einen Moment, um zu sich zu kommen. Und viel zu schnell war auch die Erinnerung zurück. Dennoch wich im hellen Tageslicht die Angst allmählich der Vernunft. Frosts Unterlagen zu ihrer Person waren vernichtet. Sie selbst hatte keinerlei Spuren hinterlassen und der Polizei zu guter Letzt einen logischen Tathergang geliefert. Zum 100. Mal ging Felicitas die Geschehnisse durch. Nein, da gab es nichts, was sie übersehen hatte. Und selbst wenn die Polizei sie doch durch irgendeinen unglücklichen Umstand mit Frost in Verbindung brachte, ihr Alibi konnte perfekter nicht sein. Niemandem im Museum war ihre Abwesenheit aufgefallen. Den restlichen Sonntag gammelte Felicitas in ihrer Wohnung herum. Sie versuchte zu lesen, konnte sich allerdings nur schwer konzentrieren. So hockte sie sich vor den Fernseher und ließ sich berieseln. Auch wenn sie sich augenblicklich in einem Ausnahmezustand befand, würde irgendwann die Normalität in den Alltag zurückkehren. Davon war sie fest überzeugt. Am Abend schaltete sie den Lokalsender ein. Der erwartete Bericht blieb jedoch aus. Felicitas fragte sich, wann die beiden Toten wohl entdeckt würden. Sie musste nur einen Tag warten. Am Montag kam es in den Abendnachrichten. Die Rede war von einem tödlichen Drama im Villenviertel, bei dem aus bisher ungeklärten Umständen zwei Männer getötet worden seien. Gespannt auf den Artikel im Morgenblatt verbrachte Felicitas eine weitere unruhige Nacht. Wie immer lag die Zeitung bereits in aller Herrgottsfrüh im Briefkasten. Noch während sie die Treppe zu ihrer Wohnung hinauflief, blätterte Felicitas suchend in den Seiten. Im Regionalteil wurde sie fündig. Messerstecherei endet in Blutbad. Zu ihrem Arbeitsantritt am gestrigen Montag machte Putzfrau Ilonka T. einen schrecklichen Fund. Sowohl ihr Arbeitgeber, Erik F., 45, Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in Goldsheim, als auch eine weitere männliche Person, die bereits als Andreas M., 31, identifiziert werden konnte, sind Opfer einer tödlichen Auseinandersetzung geworden. Anscheinend erlagen die beiden Männer den Stichwunden, die sie sich im Kampf gegenseitig zugefügt hatten. Ursache des Streits war, bisherigen Annahmen zufolge, der illegale Handel mit Dissertationen. Auf F.s Computer fand sich neben diversen Abhandlungen auch die Doktorarbeit, mit der Andreas M. vor 3 Jahren an der Universität Heidelberg promoviert hatte. Untersuchungen von Ortigazellen und des Mannose-Rezeptors aus immunologischer Sicht wurde jedoch eindeutig von Erik F. verfasst. Wie vom Donner gerührt, starrte Felicitas immer wieder auf die beiden entscheidenden Zeilen. Untersuchungen von Ortega-Zellen und des Mannose-Rezeptors aus immunologischer Sicht? Das war ihre Doktorarbeit! Die Übelkeit kam so plötzlich, dass sie das Bad nicht mehr rechtzeitig erreichte. Sie übergab sich auf dem hellgrauen Teppichboden. Ihre Beine verloren den Halt. Mit beiden Händen stützte sie sich über dem Erbrochenen ab. Sie würgte ein zweites Mal. Die Wände um sie herum drehten sich. Das Klingeln des Telefons riss sie aus dem Taumel. Auf allen Vieren kroch sie ins Wohnzimmer, nahm das schnurlose Gerät von der Anrichte und schaute aufs Display. Professor Lederer, ihr ehemaliger Doktorvater. Mit einem verzweifelten Schrei warf sie das Telefon gegen die Wand. Krachend zerschepperte der Apparat in seine Einzelteile. Fassungslos pressten ihre Hände die Stirn. Ein gequälter Laut entlud sich schmerzhaft aus ihrem tiefsten Innern. Sie war erledigt. Erledigt. Gelesen und produziert von Annegret Körth.